Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Und da haben wir heute wieder tolle Gäste. In der zweiten Stunde rede ich mit Grit Lemke über ihren Film. Bei uns heißt sie Hanke, also ihre ganz persönliche Erkundungen von sorbischer Kultur, heutigem sorbischen Leben. Dann gibt's einen Film, der geht uns auch ganz direkt was an. Tamara, freue ich mich sehr. Das Team ist unterwegs, müsste gleich hier bei uns sein. Auch ein Film, der spielt hier auch in unserer Region und hat zu tun mit unseren ganz persönlichen Erfahrungen. Werden wir alles genau bereden. Dann gehen wir ganz weit weg nach Georgien, auch in der zweiten Stunde. Amsel im Brombeerstrauch. Toller Film, hat uns sehr entzückt. Wir hatten ihn für Mittwoch ja in der vergangenen Woche. Da hatte der Film seine Berliner Premiere. Auch da gibt's ein Gespräch dazu. Und damit herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Wir wollen reden über den neuen Film von Alex Garland. Und damit grüße ich mal ganz herzlich Anke Lewicke. Hallo, hallo, liebe Anke.
Moin, moin, lieber Knuti.
Er ist ja wirklich ein Mann, der für besondere Actionfilme steht, der immer wieder so das menschliche Verhalten erkundet, und zwar in Ausnahmesituationen. Wir denken doch beide gern an Filme wie The Beach, 28 Days Later, hat er Drehbuch für geschrieben, oder auch seine eigenen Filme von ihm inszeniert. Ex Machina, finde ich, ist einer der tollsten Science-Fiction-Filme der letzten Jahre, oder Auslöschung. Jetzt gibt es einen neuen Film, Anke, und den haben wir uns zusammen angesehen. Der zeigt eine USA im Ausnahmezustand, hätte man vor ein paar Jahren noch für völlig absurd gehalten. Civil War, so heißt dieser Film, also Bürgerkrieg. Und der Titel ist Programm und wir hören erst mal rein.
Bürger und Bürgerinnen von Amerika.
Die sogenannten westlichen Streitkräfte aus Texas und Kalifornien
mussten durch die US Army eine schwere Niederlage einstecken.
Mr. President, bedauern Sie eigentlich die Luftangriffe auf amerikanische Bürger?
Die ziehen weiter nach Washington, D.C.
Dann müssen wir da auch hin.
Die erschießen da jeden Journalisten auf der Stelle.
Mein Instinkt sagt mir, da wartet der sichere Tod.
Anke, wir haben den Film also zusammen gesehen, waren, kann ich auch für dich, glaube ich, sagen, ratlos, irgendwie auch irritiert. Und zwar ist die große Frage für uns beide ja gewesen, dass nie so richtig erklärt wird, was ist das überhaupt für ein Bürgerkrieg? Also man kann sagen, die politische Dimension, dass da zwei Fronten aufeinander knallen, die wird ausgeblendet?
Naja, eigentlich alle Fakten haben wir gerade in diesem Ausschnitt gehört, die wir wissen. Also der Präsident hat sich gegen die Verfassung gestellt. Es ist seine dritte Amtszeit, das da war eigentlich nicht. Er bombardiert, das haben wir ja gerade gehört, seine eigene Bevölkerung. Und es gibt eine Western Forces, die besteht eben aus Texas und Kalifornien. Und das ist natürlich im Gegensatz zum historischen Bürgerkrieg ein völlig ungewohntes Bündnis. Da hätte man gerne gewusst, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Aber es gibt keine Erklärung weiter. Und dann, das haben wir auch gehört, die Perspektive sind eigentlich Kriegsjournalisten. Also vor allen Dingen die Kriegsfotografin Lee, die wird eben von Kirsten Dunst gespielt. Und sie will mit einem Kollegen nach Washington, weil sie denken eben, bald kommt das Ende des Präsidenten und sie wollen das letzte Interview mit ihm führen. Ja, und wir reisen dann ja von New York nach Washington D.C. durch ein vom Krieg zerstörtes Amerika. Also Wracks überall, Leichen, Massengräber, Flüchtlingslager.
Also er nimmt die Perspektive dieser Kriegsberichterstatter ein. Das ist eine Legende, diese Frau, die wird auch bewundert. Da reist er dann so eine junge Frau auch mit, weil sie an ihrer Seite sein will. Und ich dachte mir die ganze Zeit oder habe mich gefragt, warum nimmt er diese Perspektive ein? Weil letztlich ist sie ja doch eine verengte. Man sieht ja nur das, was die sehen. Das ist ja immer dieser doch eingeschränkte Blickwinkel.
Ja, ich glaube, er wollte so eine unbeteiligte Haltung, weil diese Lee, die wird ja von Kirsten Dunst gespielt und ich finde, sie macht das ja schon ganz gut. Und Lee, muss man natürlich an Lee Miller denken, die berühmte historische Kriegsfotografin, die sehr viel im Zweiten Weltkrieg fotografiert hat, die man dann ja auch einmal, sie hat sich ja selbst fotografiert in Hitlers Badewanne. Und so ein bisschen ist eben auch diese Lee im Film kein Wimpernzucken, egal wo sie ihre Kamera drauf hält, und ihr berufliches Ethos umschreibt sie ja einmal so: Sie will nur die Bilder liefern, die Fragen, Interpretationen sollen dann andere stellen. Und genau das ist eigentlich die Haltung, die der Film auch haben will. Er will unbeteiligt bleiben, aber dadurch wird das doch alles so ein bisschen mühselig. Also die Action ist so austauschbar. Also ja. Wir könnten auch einen Zombie-Film sehen. Und wir müssen uns immer selbst wieder in Erinnerung rufen, dass das ja eigentlich was ganz Ungewohntes ist. Jahrzehntelang hat Amerika nur außerhalb des eigenen Landes gekämpft. Mhm. Und jetzt sehen wir auf einmal Bilder, wo Amerikaner gegen Amerikaner kämpfen. Also und das müssen wir uns aber, ja, immer wieder selbst in Erinnerung rufen.
Ja, weil es aus dem Blickwinkel eben gerät, Anke. Und das muss man auch sagen, ich finde, ihm sind schon einige ganz wenige eindringliche Szenen gelungen. Also die sind dann sehr verstörend. Szenen aus dem Alltag des Bürgerkrieges eines Landes, das ja aus den Fugen geraten ist. Das sind aber ganz wenige Augenblicke. Was meinst du insgesamt, was hätte man vielleicht anders machen sollen? Also wie hätte man diese ja an sich wichtige Geschichte erzählen können?
Ja, ich glaube, es hätte mehr von diesen Augenblicken geben müssen. Also ich finde es ja gar nicht so schlecht, wie er zum Beispiel die Musik einsetzt. Also das ist dann mal Hip-Hop oder Country-Musik. Da werden dann ja so Kontrapunkte eingesetzt und da baut er ja auch immer ein bisschen amerikanische Populärkultur mit ein. Und da gibt es doch diese Szene zum Beispiel in so einem Winter-Wonderländer-Park. Also das ist so uramerikanisch mit diesen Elchen und Weihnachtsmännern, das alles mitten in der Sonne. Und da gibt es dann irgendeinen Scharfschützen. Und in diesem Moment werden ja mit Zeichen der Populärkultur gespielt. Und das ist ja eine Populärkultur, die sich selbst zerstört. Und vielleicht hätte er auf dieser Ebene einfach weitermachen müssen. Also da fehlte mir so ja das Visuelle auch. Also, dass der Inhalt eigentlich auch in diese Form eindringt, das fehlt mir völlig in diesem Film. Also deshalb bin ich auch so ratlos und ich bin bis am Ende unbeteiligt gewesen, obwohl die Action mich dann auch wieder gepackt hat. Also es ist ein ganz paradoxer Zustand beim Schauen.
Es hätte, Anke, der Film zur Stunde werden können. In meinen Augen, in deinen auch, ist es das eben nicht geworden. Aber es ist durchaus hin und wieder ein packender Actionfilm. Also eine sehr widersprüchliche Seherfahrung mit Civil War jetzt im Kino. Anke, vielen Dank dir. Mach's gut. Tschüss. Jetzt geht es um einen Regisseur, der ein internationaler Star ist, nämlich um den Japaner Ryosuke Hamaguchi. Vor 2 Jahren wurde sein Film Drive My Car zu einem Welterfolg. Es ging ja um diesen Theaterregisseur und seine Fahrerin, die gemeinsam im Auto lange Zeit schweigen, aber irgendwann doch ins Gespräch kommen und sich ihre Traumata anvertrauen. Großartiger Film, hat im Jahre 2022 den Oscar gewonnen für den besten nicht englischsprachigen Film. Nun kommt der neue Film von Hamaguchi zu uns ins Kino, Evil Does Not Exist. Und damit begrüße ich ganz herzlich Katja Nikodemus. Hallo Katja.
Hallo Knut.
Katja, du hast ja mit Hamaguchi reden können auf dem Filmfestival von Venedig, wo der Film im vergangenen Herbst gelaufen ist. Und kannst du uns aber erst mal sagen, was ist das jetzt für ein Werk? Worum geht es in seinem neuen Film Evil Does Not Exist?
Ja, mit diesem Film begibt sich Hamaguchi in die japanische Provinz, in eine Waldgegend, etwa 2 Autostunden entfernt von Tokio. Und hier lebt der Eigenbrötler Takumi in einem Haus mitten im Wald, gemeinsam mit seiner etwa 10-jährigen Tochter Hana. Und Takumi lebt von kleinen Jobs. Also wir sehen zum Beispiel, wie er Quellwasser in Kanister füllt für ein nahegelegenes Udon-Suppen-Restaurant. Und das klare Wasser macht eben die Nudeln schmackhafter. Und seiner kleinen Tochter bringt er die Namen der Bäume und Pflanzen bei. Aber diese naturnahe Lebensweise von Takumi und den Bewohnern des nahen Dorfes, die ist bedroht. Denn eine Künstleragentur aus Tokio, die plant ein Investment in der Gegend, einen Glampingplatz. Dieses Wort ist zusammengesetzt aus Glamour und Camping, also Camping in festen, komfortablen Unterkünften. Und das Projekt droht die Umwelt, den Wald mit Abwasser zu verschmutzen und auch Takumis Lebensweise droht aus dem Gleichgewicht zu geraten.
Jetzt ist er ein sehr visueller Künstler, also ein Bildgewaltiger. Wie erzählt er in diesem Film seine Geschichte?
Dieser Film Evil Does Not Exist ist aus Musik entstanden, aus elektronischen Klängen der Komponistin Aiko Ishibashi. Und sie hat auch schon die Musik zu Hamaguchis Oscar-Gewinner Drive My Car geschrieben. Und sie hat Hamaguchi gebeten, für eine Live-Performance einer Komposition Bilder zu finden. Und dafür eben begab er sich in diese Waldgegend, in der der Film spielt. Und so entstand der Film. Und man muss sagen, Hamaguchi hat wirklich unglaublich meditative Bilder gefunden. Also eine Einstellung kehrt zum Beispiel mehrmals wieder in seinem Film. Die Kamera gleitet durch den Wald und der Blick ist nach oben gerichtet in die Baumkronen. Und im Interview hat er eben erzählt, wie er auf diese Einstellung kam, nämlich als junger Student vor mehr als 20 Jahren.
Es war Winter und ich ging durch einen Park in Tokio. Dabei blickte ich nach oben und sah plötzlich die verschiedenen Ebenen der Bäume, Wenn man sich gehend fortbewegt und nach oben schaut, dann nimmt man in der Bewegung die Höhenunterschiede der Äste und Zweige wahr und ihre wechselnden Beziehungen zueinander. Da wurde mir klar, dass ich diese Einstellung eines Tages gerne einmal in einem Film verwenden würde.
Gut, Katja, jetzt wissen wir also, wie beeindruckend Tamagotchi den Wald ins Bild zu setzen vermag. Wie filmt er nun die Menschen, die diesen Wald, die diese Natur ja so sehr lieben? Also wie sind sie eingebettet in den Wald?
Er filmt mit erhabener Einfachheit, muss man sagen. Und die Kamera bewegt sich so wenig wie möglich. Und diese Ruhe, die lässt das Drama umso spürbarer werden, das sich hier abzeichnet. Denn die Agentur aus Tokio, die schickt zwei Mitarbeiter, einen Mann und eine Frau, in diese Waldgegend. Und die beiden sollen bei einer Gemeindeversammlung des Dorfes dieses Glamping-Projekt vorstellen, also den Unmut der Dorfbewohner besänftigen. Und die Städter und die Provinzler, dieses Treffen, das zeigt Kamaguchi in aller Ruhe mit Schuss und Gegenschuss. Aber dann schauen die beiden Städter, Takumi, dem Eigenbrötler und dem Helden des Films, eben beim Holzhacken zu. Und in aller Ruhe tut er das, in sich ruhend arbeitet er. Und dann bittet der Städter um die Axt, er will auch mal Holz hacken. Aber es gelingt ihm nicht, das Holz zu spalten. Und hier geht es für Hamaguchi natürlich um eine grundsätzliche Herangehensweise an die Arbeit, an das Holz, an die Natur.
Wenn man Holz hackt, ist es wichtig, nicht gegen die Faser zu arbeiten. Man muss sich auf eine bestimmte Weise hinstellen, die Faser des Holzes betrachten, sich nicht gegen sie stellen. Und dann muss man die Axt mehr fallen lassen, als mit ihr zu hacken. Das ist nicht so leicht, wie es gesagt ist. Ich habe es selbst probiert und ich war nie so gut wie Takumi. Aber der Schauspieler hat es gelernt. Ein Einheimischer aus der Region brachte es ihm bei.
Mit der Faser gehen, also mit dem Material gehen, das klingt natürlich auch nach einer filmisch-ästhetischen Position, denn Hamaguchi erzählt eben auch so klar und so einfach wie möglich. Er geht auch beim Film mit der Faser des Holzes und der Faser der Erzählung.
Die Städter und ihr Kommerzprojekt auf der einen Seite und die naturnahen Provinzler auf der anderen Seite, Katja, bleiben die Gegensätze so klar in dem Film von Hamaguchi?
Die Gegensätze, die erleben hier in sich überraschende Wendungen. Als die beiden Agenturmitarbeiter zum Beispiel dann zurück nach Tokio fahren, da unterhalten sie sich im Auto über ihr Leben, über ihre Einsamkeit, die Sehnsucht nach Liebe. Also die beiden sind gar nicht so unsympathisch wie ihr albernes Glamping-Projekt, das glamouröse Zeltplatzprojekt. Und auf der anderen Seite gibt es Zeichen auch dafür, die davon künden, dass das Leben im Einklang mit der Natur vielleicht nicht so friedlich ist, wie es scheint. Also die Motorsäge kreischt. Aus der Ferne ertönen Schüsse von Jägern. Das Skelett eines erschossenen Rehs liegt im Wald. Und ich wollte dann eben auch zum Schluss unseres Gesprächs von Hamaguchi wissen, ob es ihm auch darum ging, eine traumatisierte, eine versehrte Natur zu zeigen.
Ich habe die Natur nie als ein Subjekt angesehen, das ein Trauma in sich tragen oder eines erleiden kann wie ein Mensch. Aber die Natur wird hier verletzt, auch wenn das zunächst nicht wirklich sichtbar ist. Es geschieht nach und nach. Und vielleicht wird die Natur sich eines Tages rächen.
Und wer wissen will, wie die Rache der Natur aussieht oder aussehen könnte, der oder die muss sich den neuen Film ansehen vom japanischen Oscar-Preisträger Ryosuke Hamaguchi. Evil Does Not Exist, jetzt im Kino zu sehen. Katja, vielen Dank dir.
Gerne, Knut.
Radio 1, vor vormittags, das Filmmagazin. Tamara ist auch schon auf verschiedenen Festivals gelaufen, hat auch Preise gewonnen, nicht zuletzt, und das ist besonders schön, den Nachwuchsschauspielerinnenpreis. Den gab es nämlich eben in Saarbrücken beim Max-Ophüls-Festival. Und es gibt jetzt den Grimme-Preis und den haben sie schon in der Tasche. Das kann man also jetzt schon mal deutlich sagen. Es gibt die Nominierung, aber vor der eigentlichen Verleihung wird das eben dann auch verkündet, wer den Grimme-Preis bekommt. Und das freut mich natürlich ganz besonders, weil es in jeder Hinsicht irgendwie ein Heimspiel ist. Der Film Tamara, der spielt hier irgendwie vor der Tür. Was da passiert, das kann vielen Menschen passieren und ist vielen Menschen passiert. Der Regisseur wiederum hat hier in Babelsberg studiert, also vorher noch ein tolles Studium gemacht bei Ute Mahler, bei der legendären Fotografin. Also er ist wirklich auch ein sehr, sehr guter Fotograf, eben auch Regisseur. Begrüße erstmal ganz herzlich Jonas Ludwig Walter. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo.
Hallo, lieber Knut. Das freut mich sehr. Danke für die Einladung.
Und wie toll, dass der Film jetzt auch nochmal im Kino gezeigt wird, weil die Leute natürlich wissen wollen, was ist das, dieser Grimme-Preisträger. Und sie wollen natürlich die Hauptdarstellerin auch in
entdecken für sich, wenn sie nicht Theatergänger sind. Dann wissen sie natürlich, in Berlin am Deutschen Theater hat sie lange gespielt. Und jetzt aber hier ihre erste Filmhauptrolle und dann gleich diesen wichtigen Preis. Linda Pöppel, willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo.
Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr. Vielen Dank.
Linda, jetzt ist dieser Film schon durchaus mit einer Geschichte in dieser Welt. Also er ist schon auf verschiedenen Festivals gelaufen, er geht die Leute wirklich was an. Welche Erfahrung hast du jetzt mit diesem Film? Also wenn man mit Menschen spricht, merkt man ja, den guckt man sich nicht einfach so an als eine Geschichte, Vater und Tochter, sondern das geht ganz tief rein.
Ja, meine Erfahrung eigentlich über, ich würde sagen, jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr, mit dem, in dem wir mit dem Film rumgereist sind, ist tatsächlich, dass der Film im Nachhinein immer eine Form von Ausgangspunkt für ein sehr tiefes Gespräch war. Also ich habe selten Erfahrungen gemacht, wo auf einer Oberfläche kurz abgeglichen wurde, ob man den Film mochte oder nicht, sondern eigentlich ging es sofort darum, dass Menschen auf uns oder mich zukamen, die sich sehr geöffnet haben, eigentlich sofort ihre persönliche Lebensgeschichte damit verknüpft haben und sich auch sehr geöffnet haben in den Gesprächen.
Ja, also ich denke mir, das geht jedem so, ging mir auch so, Jonas, als ich den Film gesehen habe, mit dir darüber gesprochen habe. Wir sollten vielleicht doch erstmal skizzieren, was tatsächlich passiert. Also die Tamara, schöner Name natürlich, jeder denkt Stundengeneration an Tamara Danz. Ist das Zufall?
Nee, Zufall ist das natürlich nicht. Das ist ja ein Spielfilm.
Man kann alles machen.
Ich habe den Namen, also ich mochte Tamara Danz sehr. Mhm. Nicht zuletzt deshalb habe ich dann später auch bei Ute Mahler studiert. Mhm. Ich habe mich aber einfach gefragt, was die Mutter, die Barbara heißt, wie die ihre Tochter nennen würde. Ah, ja. Und kam dann eher auf Tamara Bunke. Mhm. Die war die Vorlage. Ja. Und allerdings ist es genau die Generation, wo die Mutter durchaus auch Tamara Danz als Vorbild hätte nehmen können. Ja.
Die Mutter ist auch eine ganz wunderbare Schauspielerin, wollen wir nicht vergessen. Nina Wendel spielt da eben die Mutter, die Barbara. Dann haben wir noch Jörg Witte, um jetzt wirklich mal ein paar von diesen tollen Schauspielern zu nennen. Das ist der Karl, der Vater. Und da sind wir jetzt an dem Punkt. Also der Film erzählt sowohl von Heimatverlust, aber auch vielleicht Rückkehr, wieder hinkommen, wo man herkam, sich dort fremd fühlen. Also was passiert jetzt mit Tamara? Was kannst du uns das ja sagen? Warum kommt sie überhaupt erstmal wieder in diese Umgebung, die letztlich doch sehr fremd geworden ist?
Der Hauptgrund ist der 60. Geburtstag des Vaters. Also da steht ein Fest an und das kann man ein bisschen auf sich wirken lassen, inwiefern man das Gefühl bekommt, ob ich da gerne hinreise oder nicht. Aber auf jeden Fall ist das Fest groß genug, als das klar ist. Da sollte man sich zeigen. Und genau, und im Verlauf ist es dann aber so, dass ich schon sagen würde, dass die Ereignisse sich so überschlagen innerhalb der nächsten Tage, die ich da vor Ort bin, dass sich ja sehr schnell die Frage stellt, wo komme ich her und wer bin ich hier in dem Moment, wo ich zurückgekommen bin und sich alles auf den Kopf stellt.
Also sie gehört ja, diese, wie du es gerade so schön beschrieben hast, diese junge Frau, die da hinkommt, zur Generation der Nachgeborenen, so wie du auch. Also sie hat die DDR ja nicht mehr so bewusst erlebt. Aber diese Eltern natürlich, die sind geprägt. Und das ist übrigens ganz toll gemacht in dem Film, finde ich, in der Ausstattung. Das stimmt, jedes Detail ist. Ich bin da so pingelig. Also wenn da irgendein falsches Buch steht, irgendwie, das stimmt alles. Das hat eine tolle Ästhetik auch, eine dunkle, eine verwohnte Ästhetik. Nennt man den Kameramann auch mal, Yuri Salvador, das ganz wunderbar gemacht hat. Ich denke mir, das ist schon auch wichtig, diesen Generationsunterschied zu begreifen, die Verwurzelten, die Rausgewachsenen.
Das ist in der Tat ja auch das, was ich noch von der DDR kenne. An der Stelle aber auch noch Karl Seifert natürlich. Ja. Und übrigens, du hast die Bücher gerade schon angesprochen. Die haben wir uns bei Peter Sodan geliehen.
Bei seiner großen Bibliothek. Ah, okay.
Genau, das war natürlich auch schön, ihn nochmal ihn da zu treffen in dieser Bibliothek. Und das genau waren eben die Sachen, die ich als Nachwendekind wirklich noch von der DDR kenne. Und alles andere ist so viel Mysterium und vor allem ganz, ganz viel Interpretation. Mhm. Ich bin in den 90ern und 2000ern aufgewachsen im Speckgürtel. Es war also eine wahre Interpretationsschlacht der Biografien und Lebenswege und letztlich ja auch mit einer Grundlage materieller Verteilungskämpfe dahinter. Ja. Und mir blieb dieses Land, aus dem ich komme, was ich aber gar nicht mehr erlebt habe, Immer ein großes Mysterium, mhm. hat mich aber sehr interessiert bis heute. Und ich arbeite eigentlich immer, also es ist ein echter Schwerpunkt für mich geworden, dieses Ostdeutschland heute. Und der Film spielt ja auch jetzt und hier, aber ich habe gemerkt, wie sehr mich selber und diese ganze Familiengeschichte, diese DDR natürlich noch geprägt hat. Und
ich finde das auch so wichtig, wenn ich das sagen darf, dass jetzt so Leute wie du, aber auch viele Autoren, Autorinnen diese Fragen stellen. Also es erscheinen auch sehr viele interessante Romane im Augenblick, wo ein ganz neuer Blick, eine neue Perspektive geworfen wird. Wie war das für dich, Linda? Also mit diesen Figuren auch umzugehen, die ja DDR-Figuren sind, also Vater, Mutter, alle anderen, die da so auftauchen.
Ja, absolut. Zumal ich ja sagen muss, ich bin aus West-Berlin. Also und darüber haben Jonas und ich uns aber sehr, sehr früh verständigt, auch in der Frage, ob was ich dazu beitrage sozusagen mit dann wiederum meiner Biografie. Und mein Erleben ist aber dadurch, dass ich tatsächlich zwei Straßen von der Berliner Mauer groß geworden bin und ja noch sehr, sehr klein war, als sie gefallen ist, hatte das zur Folge, dass mein ganzer Freundeskreis und all die Menschen, die sehr früh eine wichtige Funktion und Position in meinem Leben hatten, größtenteils DDR-sozialisiert waren. Und ich darin tatsächlich auch wie so ein Bindeglied in meiner eigenen Familie wurde. Und das ist etwas, was ich durch den Film nochmal anders und neu erfahren durfte und gleichzeitig aber auch weitergeben konnte. Das war wahnsinnig schön. Und dann natürlich im Austausch mit vor allem Lina Wendel und Jörg Witte war das eine unglaublich bereichernde und mich für mein Leben prägende Erfahrung, mit diesen beiden KollegInnen an so einem Stoff zu arbeiten und sich so persönlich darüber auszutauschen, weil das für uns alle so ein Herzensprojekt ist, wo jeder seine Biografie mit reingebracht hat.
Unbedingt, und es ist ein sehr komplexer Film. Also es gibt ja sehr viele Themen. Die persönliche Seite haben wir schon ein bisschen beschrieben, aber es gibt natürlich eine Seite, die viele, viele Menschen auch bitter zum Teil erfahren haben. Tamara ist zu sehen im Kino, und zwar am Montag und am Mittwoch im Kino in der Bootfabrik, wunderbares Kino übrigens, und in der Mediathek. Das ist eine ZDF-Produktion, gemeinsam mit der Film-Uni Babelsberg, um es auch nochmal zu sagen, wo du ja auch studiert hast, Jonas, ein Film mit Linda Pöppel in der Hauptrolle, eine Geschichte eben von Rückkehr, von wieder dorthin kommen, wo es einem irgendwie nicht mehr so ganz behaglich ist, ist auch klar, aber wo man trotzdem auch vertraut ist. Und es gibt natürlich einen ganz großen Grundkonflikt noch, den wir noch gar nicht beschrieben haben, und das ist dieses ganz einfach zu benennende Prinzip, was eben mit der Wiedervereinigung über die Menschen im Osten gekommen ist. Vielleicht kannst du das mal auch beschreiben, Jonas, was dann eben passiert mit diesem Haus.
Das Prinzip, was du benennst, heißt Rückgabe vor Entschädigung. Und mich hat das gewundert, dass das überhaupt noch nicht so richtig im Kino angekommen ist. Das hieß einfach, dass Leute, die vor dem Krieg Grundstücken oder vor der Neugründung der beiden Staaten Grundstücken hatten im Osten, dass die nach der Wiedervereinigung deren Erben diese Grundstücken bekommen haben und sie eben nicht entschädigt wurden, was einfach andersrum hieß, dass die Leute, die dort dieses Grundstück gepachtet hatten, meistens für 99 Jahre, die eine Baugenehmigung hatten und dort ein Haus gebaut hatten, plötzlich da standen und diese Grundstücken weg waren. Und ich habe das als Kind auch erlebt. Da stand dann irgendwann standen einfach zwei Menschen mit einem dunklen Auto und mit Akten und Mantel im Garten und haben zu mir, als ich von der Schule komme, gesagt, wo sind denn deine Eltern? Weil das ist unseres hier. Und das ist natürlich ein sehr seltsamer Beziehungsstart gewesen, sage ich mal, für zwei deutsche Länder, die wieder eins werden wollten. Und dramaturgisch natürlich auch sehr, sehr interessant. Und als Kind habe ich das eben aus einer ganz emotionalen, einfachen Perspektive wahrgenommen. Überhaupt nicht die politische Dimension, sondern einfach nur, kann ich eigentlich morgen noch in mein Kinderzimmer zurückgehen? Und das war für Tamara genau der Ansatz, diese Kinderperspektive, die ich selber in dieser Zeit hatte. Weil dadurch eben, ich habe ja vor allem meine Eltern und die Menschen um uns herum beobachtet und hatte dann irgendwann das Gefühl, ich muss die beschützen und habe einfach wahrgenommen, wie Menschen versuchen, in einer Unsicherheit von einer Geschichte in die nächste zu kommen, sozusagen. Und so ist das bei Tamara eben auch, dass es einfach um diese Menschen geht und das spielt in diesen Biografien, weil mich das wirklich gewundert hat, dass dieser Hintergrund eigentlich überhaupt noch nicht so richtig erzählt ist.
Auslöser für viele Tragödien, für Heimatverlust eben auch, Verluste von vertrauter Umgebung. Und das ist tatsächlich, also auch in meinen Augen das erste Mal, dass das ein so beherrschendes Thema für einen Film geworden ist. Was heißt das für Tamara, die da ja hinkommt mit dem Gefühl, hier ist alles unverändert. Das wird in den nächsten 100 Jahren auch noch so sein. Und das ist auch nervig, aber es ist ja eben auch Vertrautheit. Was bedeutet das für sie zu verstehen, es ist jetzt nur noch ein Zuhause auf Zeit?
Ich glaube, dass das ein weiterer Grund ist, weshalb sie zurückkommt. Nämlich, weil sie das im Vorfeld gehört hat und darüber mit ihren Eltern sprechen möchte und natürlich durch ein anderes System sozialisiert ist durch ihr spätes Geburtsjahr. Mhm. Und daher, glaube ich, verstärkt darüber nachdenkt, wie kann man etwas erhalten, was kann man mit Geld retten, was bedeutet Kredite aufnehmen und so weiter. Und erstmal versucht, in diesem ganzen System zu denken, bis sie begreift, dass es um den Verlust einer Geschichte geht, um den Verlust eines Ortes, der sich nicht zurückkaufen lässt. Und ich glaube, das ist etwas, worüber sie im Vorfeld nicht in der Lage war nachzudenken, weil sie die Berührungspunkte ausgeklammert hat in ihrem Leben und in ihrem Alltag, um sich abzugrenzen von ihren Eltern, um sich abzugrenzen von dieser Form von Großwerden und möglicherweise auch bestimmten Gedankenkonzepten, die sie von zu Hause mitbekommen hat. Und ich glaube, zurück an diesem Ort zu sein, fängt sie erst an zu begreifen, was für eine Fülle dort lag und was für eine Kraft durch eine Gemeinsamkeit etwas zu erfinden letztendlich. Und ich glaube, dadurch ist der Verlust des Hauses, der Verlust der familiären Struktur dann so massiv, dass das wie zu so einer Identitätskrise führt.
Ja, also Tamara ist eine sehr schöne Figur, wie du sie auch spielst, mit dieser Widersprüchlichkeit. Sie ist auch schroff, sie ist manchmal abweisend, sie ist genervt. Und dann hat sie wieder doch dieses Gefühl, ich muss für meine Eltern da sein, besonders für den Vater. Das ist eine ganz interessante Vater-Tochter-Beziehung, finde ich. Der Vater sowieso eine tolle Figur, auch mit dieser Somnambulen-Seite ja auch, nicht in diesem Blick immer ins Weltall hinein. Er ist ein Kollege irgendwie auch, er liebt Töne, er liebt das, was Dinge aufzunehmen, also irgendwie ist er auch ein Radiomann. Also ich finde es auch eine sehr schöne Figur. Und die letzte Frage noch, Jonas, du hast schon ein bisschen was erzählt, dass das auch dein eigener Blick ist, die eigene Erfahrung, aber auch andere Dinge, die da im Film erzählt werden. Es gibt große Familiengeheimnisse, wollen die nicht alle enthüllen, auch tragische Dinge, die sind dir durchaus sehr nah. Das ist so zum Teil passiert.
Das ist so, genau. Also die Geschichte ist die, dass kurz nachdem Tamara nach Hause gekommen ist, ihr Vater ums Leben kommt und die beiden, Mutter und Tochter, plötzlich da sind in einer extrem herausfordernden Situation und in ihrer Trauer ihre eigenen Wege finden müssen, damit umzugehen und gleichzeitig eben natürlich auch mit der anderen Person umzugehen. Und das sind sehr widersprüchliche Wege. Also beispielsweise will die Mutter alle Dinge in den Kleidercontainer werfen, um das begreifen zu können, was da passiert. Tamara will es behalten. Und das sind Sachen, die mir sehr ähnlich passiert sind. Am Tag, an dem ich zum Studium zugelassen wurde, in der Tat, am selben Tag passierte dieser Unfall. Und so stand am Ende des Studiums dann der Film über diese Geschichte. Und ich habe währenddessen gemerkt, wie sehr sich die deutsche Geschichte in dieser Geschichte, dieser privaten Geschichte wiederholt und diese Fragen dieselbe sind, weil das ganz universell menschliche Fragen sind, die da aufkommen. Und plötzlich war diese Wendegeschichte, diese Nachwendegeschichte, eine dramaturgische, dramaturgischer Hintergrund für sehr universelle menschliche Fragen um Trauer und wer bin ich eigentlich und eben auch. Naja, wie sie da, du hast gerade das Weltall angesprochen, wie sie so wie einzelne schöne Lichtpunkte im großen Schwarz umeinander rumkreisen und sich eigentlich überhaupt nicht erreichen.
Und genau das ist eben der Reiz dieses Films, wie du so sagst, also die Verschränkung von persönlicher und von Weltgeschichte. Das ist es ja auch, was über diese Menschen herniedergekommen ist. Das wird auf sehr persönliche Weise erzählt und eben auch zum ersten Mal in dieser komplexen Form erzählt. Aber außerdem ist es die Entdeckung fürs Filmwesen zumindest, denn im Theater hast du einen großen Namen, aber eben jetzt für den Film entdeckt, in der Rolle der Tamara Linda Pöppel. Linda, schönen Dank, dass du da warst.
Vielen herzlichen Dank.
Auf nächste Rollen natürlich, nächste Filme. Ich und auch. Natürlich auch auf die nächsten Filme von Jonas. Der erste jetzt sehr, sehr persönlich, sehr autobiografisch. Das ist auch nicht untypisch übrigens. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Jetzt also zu sehen in der ZDF-Mediathek, Tamara, oder aber am Montag und am Mittwoch in der Brotfabrik im Kino dort. Am Montag bist du dabei, am Mittwoch seid ihr beide dabei. Also ein hinreichender Grund, dahin zu gehen.
Das ist so. Aber eine Sache will ich noch korrigieren. Es war nicht der Nachwuchspreis, den Linda gekriegt hat, sondern der Preis für die beste darstellerische Leistung beim Neiße Filmfest.
Das war aber Ofels?
Der ging gar nicht an mich.
Der ging gar nicht an dich, nee. Aber es war Neiße. Aber da ist er.
Dann Neiße war die beste darstellerische Leistung.
Genau. Alles klar. Vielen Dank euch. Ja, tschüss. Bei ihren sehr vielen, sehr unterschiedlichen Werken und sie ist wirklich auf vielen Feldern unterwegs, auch eine sehr erfahrene Kuratorin, zum Beispiel für Filmfestivals, aber gerade bei ihren eigenen Arbeiten fällt auf, das sind immer große gesellschaftliche Themen, aber immer mit einem sehr persönlichen Zugang. Also alle deine Sachen, die du gemacht hast in letzter Zeit, lassen sich immer auch aus deiner Biografie erklären. Und damit erstmal ganz herzlich willkommen, Grit Lemke ist bei uns. Hallo, hallo.
Hallo, Knut.
Schön, dass du mal wieder da bist. Ja. Gundermann Revier nehme ich mal, oder deinen tollen Roman über deine Heimatstadt Hoyerswerda, Kinder von Heu. Jetzt also ein Film, der wieder was zu tun hat mit einer eigenen Erfahrung. Mhm. Da bleibst du nicht stehen, logischerweise, aber es ist der Ausgangspunkt bei dem Film. Bei uns heißt sie Hanka, lief zum Beispiel in Leipzig, lief in Cottbus als Eröffnungsfilm sogar. Ganz ungewöhnlichen Dokumentarfilm zur Eröffnung in Cottbus, großes Ereignis und man merkt auch, bewegt die Leute, wühlt die Leute auf, nicht zuletzt dort in der Lausitz, ganz klar, liegt auch sehr nah. Also, du hast einen Film gemacht, der schon ausgeht von dem, was du selbst erfahren hast oder, um das vielleicht genauer zu sagen, nicht erfahren hast.
Genau.
Erklärst uns mal.
Naja, es geht um so eine verschüttete Herkunft, um die Frage, wer bin ich eigentlich? Und dass ich irgendwann festgestellt habe, also ich bin in der Lausitz aufgewachsen und da hat man schon immer von Sorben gehört, aber das waren immer die anderen und das andere ist immer das sozusagen das Minderwertige. Mhm. Und als ich dann irgendwann angefangen habe, Sorbisch zu lernen, aus verschiedenen Gründen, habe ich auf einmal meine eigene Umwelt anders gesehen und festgestellt, dass eigentlich ich mit Sorben aufgewachsen bin. Und dann auf einmal fällt einem auf, dass ja die Oma so komisch gesprochen hat und dass das eben auch nicht minderwertig war, wie die gesprochen hat. Das heißt jetzt nicht, dass ich aus einer sorbischen Familie komme. Das heißt einfach, dass das Umfeld, in dem wir aufgewachsen sind, ein komplett slawisch-sorbisch geprägtes war und dass eben diese Herkunft sozusagen kolonial überdeckt war, verschüttet war, stigmatisiert war. Und die Frage ist eben, was macht das mit mir, wenn ich eigentlich gar nicht weiß, wer ich bin und wo ich herkomme?
Genau, das waren die großen Fragen, die du am Anfang aufwirfst. Erstmal übrigens ganz kleine Hinweise. Man kennt das ja, diese zweisprachigen Straßenschilder, Hinweisschilder. Also es gab es auch schon in der DDR. Das war gar nicht so ungewöhnlich. Die Sprache war präsent, beziehungsweise die Sprachrennen fängt da schon mal an.
Genau.
Dass man gar nicht weiß, dass es so mehrere, drei gibt.
Eigentlich gibt es drei sorbische Sprachen, von denen eine, das Schleifersorbisch, kaum noch
ausstirbt.
Also eigentlich am Aussterben ist. Es gibt noch so ein paar Muttersprechenden sozusagen. Aber Obersorbisch und Niedersorbisch sind, und das sind auch nicht zwei Dialekte, sondern das sind zwei ganz eigenständige slawische Sprachen, westslawische Sprachen.
Auch da muss ich sagen, für mich selber auch, erst in den letzten Jahren habe ich angefangen, mich damit ein bisschen intensiver zu beschäftigen, begriffen, was für eine reiche, wunderbare Kultur das ist, was für ein Geschenk das eigentlich auch ist.
Total.
Und du bist jetzt mal losgegangen, ausgehend eben von diesem eigenen Unwissen und hast dir gesagt, ich will wissen. Das ist immer ein guter Ausgangspunkt für mich für einen Dokumentarfilm. Wie bist du denn vorgegangen? Also was war deine Methode, um zu erkunden, was du nicht weißt?
Also man muss sagen, dass die Methode eigentlich gar nicht für den Film entstanden ist, sondern dass der Film aus meiner persönlichen Suche entstanden ist. Also das ist so eine permanente Suchbewegung, wie gesagt, ja schon mit Gundermann Revier und auch wenn ich mich mit Hoyerswerda auseinandergesetzt habe, dass ich immer merke, da sind ganz viele Punkte, wo wir nicht hingeguckt haben. Und was das Sorbische betrifft, sind das eigentlich alles Menschen, die jetzt im Film sind, die an ganz verschiedenen Stellen der Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Identität sind. Also sorbische Muttersprachler bis hin zu Menschen, die das jetzt anfangen zu lernen oder Menschen, die ihre Sprache verloren haben, weil zum Beispiel das Dorf abgebaggert wurden, aber die selbst in der Kohle gearbeitet haben. Auch da diese Ambivalenz und die Zerrissenheit. Und das sind alles Menschen, die ich in den letzten Jahren durch verschiedene Zusammenhänge, in denen ich mich bewegt habe, kennengelernt habe, weil ich eben, ich habe ja auch in Cottbus viele Jahre die sorbische Sektion beim Filmfestival geleitet und hab eben sorbisch gelernt und bin da einfach in, also das ist auch so eine große Gemeinschaft, das Sorbische. Und mit diesen Menschen habe ich mich eigentlich über viele Jahre auseinandergesetzt und der Film ist eigentlich Ausdruck dessen, aber das ist jetzt nicht für den Film entstanden, sondern der Film zeigt eben auch, also ich spreche mit jedem im Film so, wie ich auch normal mit ihm spreche. Ne? Also jemand wie Juri Koch, der große Schriftsteller, der eben auch eine wichtige Figur im Film ist, der ist natürlich Sorbe, Muttersprachler, aber weil ich den schon seit vielen, vielen Jahren kenne und mit ihm auch schon Sachen zusammen gemacht habe und mit Juri spreche ich immer Deutsch und dann fange ich jetzt für den Film nicht an, Sorbisch mit ihm zu sprechen. Mit anderen Menschen habe ich immer Sorbisch gesprochen, weil ich die nur aus sorbischen Zusammenhängen kenne und mit dem spreche ich im Film auch Sorbisch. Also der Film ist so Ausdruck dieses sich in der Gemeinschaft bewegen und ich wollte auch genau, dass das rauskommt, dass man diese Gemeinschaft auch geradezu sinnlich erfahren kann.
Das ist ein vielstimmiges Konzert, muss man sagen, ganz unterschiedlichen Stimmen. Du hast ja schon ein bisschen was angedeutet von diesen, ja logischerweise auch ganz unterschiedlichen Erfahrungen. Mhm. Es sind sehr verschiedene Menschen, aber im Mittelpunkt steht eben doch, das ist ja auch titelgebend, Hanka, also beziehungsweise diese Familie. Vielleicht kannst du das ja mal beschreiben, weil die kommen ja immer wieder auch im Film vor und sind sowas wie der rote Faden, also diese Ehe.
Genau, naja, eigentlich sozusagen im Film gibt es ja drei weibliche Figuren, die uns sozusagen durchführen. Das eine ist die Erzählerin, die so ein bisschen, also ich, aber auch eher so ein lyrisches Ich. Dann wird erzählt von meiner Urgroßmutter, die Anna hieß. Und Anna ist eben die sorbische Form oder die deutsche Form der sorbischen Hanka. Und Hanka ist eben tatsächlich wahrscheinlich im slawischen Sprachraum der am häufigsten gebrauchte Frauenname. Und sorbische Lieder handeln fast immer von Hanka oder im niedersorbischen Anka. Und das ist eben die Anna. Und meine Urgroßmutter kam eben aus dem Dorf, was komplett sorbisch war, aber wollte eben damit nie was zu tun haben, wie der Rest der Familie auch. Und dann gibt es eben diese Anna, eine junge Frau, die in der Niederlausitz aufwächst, nicht weiß, dass sie sorbische Vorfahren hat, dass ihre Großmutter noch in sorbischer Tracht ging und die das auch mal so am Rande mitgekriegt hat, aber auch immer so verächtlich, wie das in der Lausitz so ist. Also wir haben es wirklich in der Lausitz auch mit einer dicken, fetten Sorbenfeindlichkeit zu tun. Und sie lernt Ignaz kennen, der eben muttersprachlicher Obersorbe ist und zieht zu ihm, fängt an, sorbisch zu lernen und entdeckt ihre eigene Vergangenheit, die ihrer Familie und wird praktisch durch die aktive Auseinandersetzung damit zu einer sehr selbstbestimmten, muss man sagen, sorbischen Hanka. Also das ist auch wirklich ein selbstgewählter Weg, den sie auch sehr selbstbewusst beschreitet. Also sie heiratet zwar in dieses katholische Milieu ein, aber ist zum Beispiel nicht konvertiert, trägt auch auf der Hochzeit keine katholische Tracht. Also sie macht das sehr selbstbewusst, aber geht eben diesen Weg, weil sie, wie auch andere Protagonisten im Film sagt, da war ein Stück, was mir gefehlt hat und vielleicht finde ich das hier.
Also ich habe die beiden ja auch kennengelernt, dank eben auch der Festivals, wo der Film hier gelaufen ist und habe auch gemerkt, wie wahnsinnig viel ihnen das bedeutet, dass es diesen Film jetzt gibt, dass sie natürlich auch so ein langes Hochzeitsvideo jetzt quasi auch haben.
Ja, genau.
Also im Film spielt ihre Hochzeit eine große Rolle, aber es ist natürlich auch mehr, ist das, was du gerade sagst, also so ein Besinnen auf eigene Tradition und auch einen Stolz zu entwickeln und zu sagen, das sind wir, das sind unsere Wurzeln. Ich denke, dafür hast du mit deinem Film viel getan.
Also ja, das merke ich gerade, wenn wir jetzt vom sorbischen Publikum reden oder auch Lausitz. Also mir haben Leute, also der Film lief ja bis jetzt nur auf Festivals und dann gab es ein paar Voraufführungen. Und da habe ich schon viel Post bekommen von Leuten, die gesagt haben, also meine Urgroßeltern oder meine Großeltern waren auch sorbisch und ich habe das immer verleugnet. Das ist wirklich diese Feindlichkeit gegenüber dem vermeintlich Fremden, die ist so tief verwurzelt, nicht nur in der Lausitz, wir wissen das, aber da besonders. Und dass dann Leute auf einmal sagen, und jetzt kann ich da auf einmal drauf sehen und kann sehen, das ist ja auch was Gutes. Und die Sprache hat ein Reichtum. Und dass Leute dann sagen, ich könnte jetzt auch anfangen, mich damit zu beschäftigen oder zu mir stehen, zu meiner Vergangenheit. Ich muss nicht auf Krampf deutsch sein. Also einfach auch so ein entspannterer Umgang vielleicht. Die Leute denken um und besinnen sich. Und das ist eben eine Besinnung, die eben nicht konservativ und rechtsnational konservativ ist, sondern die eben mit neuen Inhalten gefüllt wird.
Darüber müssen wir unbedingt auch noch weiterreden. Genau über diesen Punkt, weil der auch in deinem Film ganz wichtig ist. Vorher hören wir Musik aus diesem Film, der ein Kinodokumentarfilm ist. Nochmal deutlich zu sagen, tolle Bilder und auch ein ganz toller Soundtrack. Und aus dem hören wir jetzt was von zwei auch extrem begabten jungen Musikerinnen.
extrem begabt. Zur Kamera noch kurz, Uwe Mann, Martin Farkas und auch Rainer Nagel, ein sorbischer Kameramann, ja, ganz wichtig. Ja, und die Musik, das sind Walburga Walde, Vaujic auf Sorbisch, die eben Sorbin ist, und Isabella Kaudunska, eine polnische Musikerin. Die haben so ein Projekt gehabt, Lieder aus Braunkohleregionen, sozusagen aus abgebaggerten Dörfern, die sorbische Musik neu erkundet und ganz modern. Die sind beide Jazzmusikerinnen in ganz vielen tollen Projekten drin. Und haben die auch so mit elektronischen Loops verfremdet, auch nochmal Sachen mit dem Chor neu eingespielt für den Film. Mit dem Kinostart ist jetzt auch der Soundtrack veröffentlicht worden und das ist wirklich eine spektakuläre Musik, wo wir jetzt ein Stück draus hören.
Musik aus dem Film bei uns heißt sie Hanka, der neue Dokumentarfilm von Grit Lemke. Jetzt im Kino zu sehen, dieses Werk, Grit, und wir haben ja schon noch einiges beschrieben, so von dem Spektrum, was du aufmachst. Aber was eben besonders interessant ist, neben all den Geschichten auch von Verlust, von Ängsten, von neuem Selbstbewusstsein, finde ich ihm wirklich der Blick auf junge Leute. Einige von denen kenne ich auch, Filmemacher, Lyriker, bildende Künstler und Künstlerinnen, die auf eine neue Weise sich dem annähern. Das finde ich in dem Film total spannend, den mal zuzusehen und zu verstehen. Manchmal kommt man ja auch wieder zurück in die Heimat, die man verlassen hat vor vielen Jahren. Was ist das für ein Zugang? Also wie wichtig ist dann überhaupt eine Tradition, ein Erbe für junge Leute, dass sie das mitnehmen in ihr Leben, einbauen in ihr Leben?
Hm. Na, ich bin ja auch Ethnologin, ne, und habe mich schon auch wissenschaftlich viel mit Tradition beschäftigt. Und Tradition ist ja nichts per se Konservatives oder was mit irgendeiner politischen Bedeutung per se belegt ist, sondern das ist eher sowas wie ein Gefäß. Und das fülle ich auf mit meinen Inhalten. Und so machen das eben auch diese jungen Menschen. Also das beste Beispiel Kollektiv Vakuum, wirklich ein tolles Kunstkollektiv aus Cottbus, die eben auch ProtagonistInnen meines Films sind. Also wir sehen die im Film, wie die auf eine Antifa-Demo gehen und wie die auf Sorbisch Antifa-Plakate malen. Und natürlich auch geht es auch um ökologische Dinge gegen Braunkohleabbau, was ja auch wiederum mit dem Verschwinden der sorbischen Kultur zu tun hat, die das auch sehr feministisch interpretieren. Ja, wir haben auch zum Beispiel ein Lied von sorbischen Rapperinnen in dem Film, das so Jasim Serska Druska, was mit dieser sorbisch-katholischen Frauenrolle sich auseinandersetzt. Die artikulieren sich sehr, sehr deutlich, sehr dezidiert und die sind auch Teil dieses Films, aber die sind eben ein Teil neben anderen, weil es teilweise hieß es auch, warum sind die jetzt nicht Hauptprotagonisten des Films. Das können sie natürlich nicht sein, weil ich ja meine Geschichte erzählen muss und die gehören zu meiner Geschichte dazu. Aber meine Geschichte ist die meiner Generation, die irgendwie ein anderes Suchen hat und einen anderen Weg geht, aber voller Glück das aufnimmt, dass es diese jungen Menschen jetzt gibt, die wirklich das gesamte Bild des Sorbischen so komplett verändern.
Genau, die werden wirklich auch einen neuen Schwung reinbringen, eine neue Energie. Auf der anderen Seite, und das wollen wir ja nicht verschweigen, wir sind ja etwa eine Generation, sind wir ja durchaus aufgewachsen mit sorbischer Kultur. Sie war ja da, aber immer folkloristisch.
Genau.
Ob das die Trachten waren, ob das die schön bemalten Eier sind, die Osterreiter und. Das war alles da. Es kommt auch in deinem Film vor als Thema. Und wir erleben es ja heute nach wie vor. Also immer wird, wenn über die Sorben gesprochen wird.
Ostern, ganz schlimm sieht man die Sorben. Da sitzen die in ihrer Festtagstracht und malen Ostereier, was zum Beispiel eine Sorbe niemals machen würde, weil man sich ja schmutzig macht beim Eiermal. Also schon sowas Beklopptes. Und da muss ich sagen, das war auch eine Überlegung, wie bringe ich das in den Film ein? Wir haben auch viel Folklore gedreht. Ne? Also es ist ja der Unterschied zwischen Volkskultur, das ist das, was wirklich gelebt wird, und diese sowas wie das Osterreiten, das machen die aus tiefster Seele. Das wird nicht für eine Kamera gemacht, nicht für Publikum. Und dann gibt es aber die Folklore sozusagen, wo jemand etwas vorführt für eine Kamera oder für Publikum. Das hatte ich auch alle. Ich habe auch sowas gedreht, diese Märkte oder weißt du was, die Museen, die sind wichtig. Es ist nur schlimm, wenn das das einzige Bild des Sorbischen ist, mit dem wir irgendwie oder das uns vermittelt wird. Ich habe das dann im Film ist das letztendlich nicht drin, weil ich auch niemanden diskreditieren will, der sich zum Beispiel auf eine Bühne stellt und da in der Tracht was macht, weil die machen immerhin was und die bekennen sich ja und auch die Museen sind eben wichtig. Und ich habe mich dann entschieden, eben die gelebte Kultur, die außerhalb der Folklore, also die zu zeigen und zu zeigen auch, das war ganz wichtig, auch der Produzentin Anne-Kathrin Händel übrigens, welche Kraft das hat. Also wir wollten, dass sich diese Kraft dieser Kultur und dieser Gemeinschaft und dieses Integrierende, was die wirklich, das ist eben nichts Ausschließendes, das ist was sehr Integrierendes und dass die sich überträgt und auch der Spaß sollte sich übertragen im Kino und durch die Musik, durch den Sound, ne, von Michael Kaczmarek, ganz tolles Sounddesign. Und das ist eben was anderes als so eine verstaubte Folklore von so einer Trachtenpuppe, die in einer Vitrine rumsteht. Und ich wollte einfach, dass man das erleben kann, dass es was anderes ist.
Und wenn diese Familie, also Hankers Familie, heiratet, sehr traditionell, ja, was natürlich tolle Bilder sind, dann ist das eben Teil ihrer Familiengeschichte. Sie heiraten ja nicht wegen der Folklore, sondern sie nutzen das, eben genau, die Volkskunst, um ihrer Hochzeit die besondere Würde zu geben. Genau. Jetzt hast du damit wirklich eine Pionierarbeit geleistet mit diesem, ja, großen Film. Natürlich gibt es schon sehr schöne und sehr wichtige Dokumentarfilme, aber eben in dieser Breite, in diesem Spektrum, was du aufmachst.
Es gibt keinen Kinofilm, keinen abendfüllenden Kinofilm.
Das ist der erste. Genau. Und nicht nur das, es gibt auch noch ein Buch.
Genau, ich habe zusammen mit Andi Reder, ein Kollege von der Uni Rostock, ein Buch gemacht über sorbische Filmgeschichte, die nämlich auch sehr reich ist und völlig unsichtbar ist innerhalb der deutschen und internationalen Filmgeschichte.
Ich habe immerhin ein sorbisches Studio,
der DEFA. Innerhalb der DEFA, das ist auch ein Fokus unseres Buches, das im Rahmen der DEFA-Schriftenreihe erscheint. Und das Buch erscheint jetzt, ist aber Zufall, erscheint aber tatsächlich zeitgleich mit dem Film. Und begleitend zum Buch gibt es auch eine große Retrospektive des sorbischen Films im Zeughausmuseum, die am 26. April eröffnet wird, bis Mitte Mai reicht, wo man nochmal wirklich ein paar Perlen der sorbischen Filmgeschichte sich angucken kann.
So viele Möglichkeiten, sich mit sorbischer Kultur zu beschäftigen. Zum einen natürlich dein Film, der in mehreren Kinos zu sehen ist, unter anderem im Krokodil. Und heute Abend um 20 Uhr wirst du dabei sein.
Genau.
Also noch viel mehr erzählen können, ja, über diesen Film. Wir haben das Buch, das jetzt erscheint. Wir haben die Retrospektive im Zeughauskino. Man kann jetzt wirklich sorbische Kultur auf so vielen Ebenen in der, ja, ganzen Vielfalt erfahren und sehr viel dabei lernen. Ich danke dir herzlich. Grit Lemke war bei uns zu ihrem Film. Bei uns heißt sie Hanka.
Danke.
Das ist ein Film, der auf den Festivals dieser ganzen Welt die Leute wirklich verzaubert. Er lief in Cannes, er lief in Cottbus übrigens auch. Und er kommt nun endlich zu uns ins Kino, was eine große Freude ist. Wir hatten die Freude, den Film zu präsentieren beim schönen Mittwoch. Den Film Amsel im Brombeerstrauch. Eine Romanverfilmung. Und wir freuen uns sehr, dass diese Regisseurin zu uns gekommen ist und dass ich jetzt reden kann mit Elene Navariani. So good to see you finally. Hello.
Hello. Thank you. Thank you for having me here.
Haben Sie eine Erklärung dafür, woran liegt es denn, dass die Menschen auf der ganzen Welt, diese sehr georgische Geschichte, ist auch eine Romanverfilmung, ein georgischer Roman, dass die Menschen auf der ganzen Welt sich in Etero verlieben und in diese Geschichte?
Ich bin mir natürlich nicht ganz sicher, aber ich kann es versuchen. Wenn Leute sich in sie verlieben, dann vielleicht aus denselben Gründen, warum ich sie liebe. Mich hat ihre Stärke so fasziniert, die mir selbst fehlt, diese wunderbare Einfachheit und Klarheit, mit der sie lebt. Das verbindet wohl die Zuschauer mit ihr, diese Freiheit, ihre Lebensfreude. Und sicher vermissen wir solche Menschen im Kino, in der Literatur, im Theater, kommen sie kaum vor. In ihr spiegeln sich viele Frauengeschichten. Das liebe ich so an ihr. Sie trägt die Schicksale vieler Menschen in sich. Das verbindet sie mit uns.
Other people, you know. Sie haben gerade sehr schön beschrieben, finde ich, was die Faszination dieser Frau ausmacht. Und wir sollten vielleicht ihre Lebenssituation jetzt mal beschreiben. Wir sind in einem sehr abgelegenen Dorf, glaube ich. Wunderschön übrigens, fantastische Gegend dort in Georgien. Und sie ist so um die 50 rum. Und vielleicht können Sie mal beschreiben, was bisher in ihrem Leben passiert ist, beziehungsweise was eigentlich nicht passiert ist.
Es ging nicht um ein besonders isoliertes Dorf. Ich wollte einfach einen kleinen Ort zeigen, mit einem eigenen, recht langsamen Rhythmus. Da gibt es kein Kommen und Gehen wie in einer Stadt. Es ist ein Mikrokosmos. Sie ist in dieser kleinen Gesellschaft gezwungen, sich als anständige Frau zu benehmen, sich nicht um ihre Bedürfnisse zu kümmern. Sie befreit sich schließlich von der Rolle, die ihr zugewiesen wurde. Was ich über sie denke, und so steht es auch im Roman, dass sie sich diesen Zuordnungen entzieht. Sie geht in eine andere Richtung, überschreitet die engen Grenzen, dem Druck dieser kleinen Welt eine angepasste Person zu sein. Die Liebe befreit sie in einer Zeit ihres Lebens, da ihr Körper wie der vieler Frauen in der kapitalistischen Logik nicht mehr brauchbar ist. Dagegen kämpft sie auf ihre Weise, durch die Befreiung ihres Körpers, ihrer Sexualität, ihrer Stärke.
Also sie ist, wie gesagt, so um die 50 rum, 48, glaube ich, genauer gesagt, und hatte noch niemals Sex, hat ihren Körper eigentlich auch niemals wirklich erkundet. Und jetzt kommt das ja, Elaine, was so überraschend ist vielleicht, dieser plötzliche Ausbruch von Sinnlichkeit. Und da, und das finde ich so faszinierend, ist sie ja die Aktive. Es ist ja nicht so, dass sie sich jetzt in eine Rolle hineinbegibt. Sie bleibt ja stark und unabhängig, aber was sie dann tut, dass sie sich diesen Lieferanten nimmt und sagt, jetzt habe ich Sex mit ihm. Das ist ja ihre, habe ich so empfunden, ganz starke persönliche Entscheidung und auch ihre Selbstermächtigung.
Yeah, absolutely. And that's what,
ja, genau. Man erwartet von uns in bestimmten Altersphasen unseres Lebens ein festgelegtes Rollenverhalten. Sie macht das nicht. Bis zu dem Moment, wenn sie es will. Das ist so schön und machtvoll an ihr, dass sie sich nicht zwingt. Das ist, wie du sagst, so ermutigend an ihr, auch diese erste sexuelle Erfahrung.
Sie haben ja mit dieser wunderbaren Schauspielerin schon gearbeitet. In Red Sand hat sie ja schon mitgespielt. Sie war nominiert für den Europäischen Filmpreis in diesem Jahr, was ich ganz großartig fand. Und sie haut einen auch wirklich um. Also ihr zuzusehen, Etero ist ja die Figur. Ega Shaflashvili ist eine überragende Schauspielerin mit einer solchen inneren Kraft, mit so einer auch Autonomie, wie sie diese Figur spielt, wie sie sie verteidigt, wie sie sie liebt. Das ist ein ganz großes Naturereignis fast für mich. Und vielleicht können Sie uns die Schauspielerin auch mal vorstellen, die Sie ja sehr gut kennen. Und ich denke mir, nachdem Sie mit ihr schon mal gearbeitet haben, war der Film vielleicht sogar schon auch für Sie gedacht?
As you mentioned, I worked with her before.
Ja, ich habe mit ihr schon gearbeitet. Für mich war es eine große Entdeckung und ein Schatz, sie kennenzulernen. Aber da war mir nicht klar, dass wir wieder zusammenarbeiten werden. Aber als ich den Roman las und in diese Welt einstieg, tauchte sie sofort in meiner Vorstellung auf und ich sah die Geschichte mit ihren Augen. Ich erwarb die Filmrechte und bat sie, das Buch zu lesen. Der Roman ist ein innerer Monolog der Figur. Wir hören ständig ihre Gedanken. Das ist im Film ganz anders, was sehr spannend war, eine filmische Form zu finden und immer zu wissen, sie wird das spielen. Ich stellte mir ihre Körpersprache, ihre Bewegungen, ihre Gesten beim Schreiben vor. Ich habe es für sie geschrieben.
Is she well known in Georgia?
She's well known after Blackbird. It was really like
jetzt nach dem Film ist sie in ganz Georgien sehr bekannt, was sie sehr überwältigt hat. Denn diese Art von Ruhm war sie nicht gewohnt. Sie ist Theaterschauspielerin in Batumi am Schwarzen Meer und sie weiß sehr genau, was sie tut und welche künstlerischen Entscheidungen sie trifft. Heute ist sie sehr gefragt.
Und sie enthüllt ja auch nicht alles. Sie behält ihre Geheimnisse auch für sich. Also sie bleibt auch durchaus eine geheimnisvolle, starke, wunderbare Frau. Und sie ist umgeben, das finde ich wie in so einer griechischen Tragödie, von diesem Chor der gehässigen Nachbarinnen. Also die eher nur klatschen und alles, was sie da tut, ständig kommentieren. Also was ist das für ein Element? Warum ist das in diesem Film ja auch so wichtig?
Das war schon sehr früh klar, dass ich diesen Kontrast zu ihr bilden will. Dass ich zeige, wogegen sie ankämpfen muss. Diese Frauen sind wirklich böse. Sie sind nicht gut zu ihr, aber auch nicht zu sich selbst. Sie stecken tragischerweise in ihren Frauenrollen fest. Im Grunde beneiden sie Etero. Diese Frauen wollen wie sie sein, aber sie können das nicht ausdrücken. Diese toxische Beziehung zu ihr ist sehr ungesund, sehr georgisch, aber auch überall in der Welt zu finden. Diese Frauen haben aber alle eine eigene Persönlichkeit. Das war mir wichtig. Sie haben alle ihr eigenes Leben.
Also die letzte Frage wäre nochmal zur Filmsprache, weil das haben Sie auch gesagt, Sie wollten sie einbetten in diese wunderschöne Umgebung. Und der Film ist auf der einen Seite auch ganz realistisch. Ist ja alles vorstellbar, was sie da macht und was sie erlebt. Auf der anderen Seite gibt es eben diese poetischen, manchmal auch magischen Momente, die in diesem Film eine große Rolle spielen. Und ich wüsste eben gern, woher diese Verbindung auch kommt. Von einem ganz realistischen Erzählen und einem sehr poetischen poetischen, auch sehr manchmal absurden Humor, den es ja in diesem Film gibt, also die filmische Sprache.
Das ist genau meine Arbeitsweise. Ich habe den visuellen Stil schon sehr früh mit meiner ungarischen Kamerafrau Agnes Pakosti, die übrigens in Berlin lebt, besprochen. Wir wollten mit allen Elementen, mit dem Licht, den Farben, den Kostümen, die innere Welt dieser Frau sichtbar machen. Alles sollte Ausdruck ihrer inneren Stärke sein. Selbst das Wetter, der Regen, der Fluss, die wechselnden Wolken zeigen ihre innere Welt, die durch ihre Erziehung so lange unterdrückt war. Die Natur ist ihr Fluchtpunkt. Hier findet sie Frieden und Schutz.
So ist ein ganz wunderbar sinnlicher Film entstanden über eine Frau, die sehr spät den Zugang findet, vielleicht auch zu ihren eigenen Bedürfnissen, zu ihrer eigenen Sinnlichkeit, zu ihren eigenen Gefühlen. Wunderbar gespielt von Eka Schaff-Schlechtschwili, großartige Schauspielerin, die wir jetzt alle entdeckt haben in der ganzen Welt, wo dieser Film ja läuft. Der dritte Film von Eleni Navarajani und wir freuen uns sehr, dass der jetzt endlich auch im Kino zu sehen ist. Amsel im Brombeerstrauch. Thank you so much.
Thank you really. I enjoyed a lot.